Also dann möchte ich auch nochmal ganz herzlich begrüßen zum heutigen Gottesdienst. Wir wollen heute weitermachen mit dem Sendschreiben an die Gemeinde von Sardes, also mit Kapitel 3 der Offenbarung. Und ich möchte zuallererst natürlich das Sendschreiben vorlesen. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wenn du nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben, und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also so viel das Sendschreiben an die Gemeinde von Sardes, das wieder kürzer ist als das längste Sendschreiben, nämlich das an die Gemeinde von Thyatira. Wir wollen erst wie immer am Anfang einen kleinen Überblick über Sardes betrachten. Die Bedeutung des Namens wird von manchen Auslegern als die Entfliehenden bezeichnet. Also zum Beispiel Arnold Fuchtenbaum und Ironside sagen das in ihrem Kommentar. In der kirchengeschichtlich-prophetischen Auslegung bezieht sich Sardes oder auch Sardis in manchen Übersetzungen auf die evangelische Kirche bzw. auf die Kirche der Reformation bis zur Entrückung. Wenn diese lydische Bedeutung von Sardes stimmt, würde das sehr gut dazu passen. Denn es würde bedeuten, dass es diejenigen sind, die der katholischen Kirche entflohen sind. Es sind die Entfliehenden, die zum Licht des Evangeliums gefunden haben. Zumindest diejenigen, die in Sardes gelobt werden, was nicht viele sind. Das werden wir aber noch betrachten. Die Stadt selbst lag 50 Kilometer südlich von Thyatira. Sie war erbaut auf einem 500 Meter hohen Berg am Fuß des Tmolos-Gebirges, das etwa 2000 Meter hoch liegt. Die Stadt war auch an sich sehr schwer zugänglich. Also an drei Seiten ging es sehr steil hinab, sodass man sich etwas darauf verließ. Es gab nur einen Zugang zur Stadt und wenn Gefahr drohte, Belagerung drohte, hat das dazu geführt, dass die Einwohner der Stadt nachlässig waren. Und tatsächlich ist es in der Geschichte von Sardes zweimal passiert, dass diese Stadt durch Kletterer erobert worden ist. Die Kletterer, die konnten nämlich an diesen Seiten, die als unbezwingbar galten, hochklettern. Und so fiel die Stadt zum Beispiel einmal an den König Kyros. Und es ist interessant, dass hier eine gewisse Parallele besteht zur Geschichte der Stadt, die eben durch ihren Stolz, durch ihre Nachlässigkeit eben zweimal fiel, die fiel noch öfters, aber zweimal wirklich auf diese Art und Weise und der Geschichte der Gemeinde in Sardes. Es war eine sehr alte Stadt, nämlich die Hauptstadt des Lüderreiches. Und der letzte lydische König war Krösus. Vielleicht habt ihr schon mal den Ausdruck gehört, bin ich etwa Krösus, wenn es darum geht, mit Geld irgendwo beizutragen. Der galt als ein sehr reicher König. Es gab dort einen Fluss, der Gold führte, dort gewannen sie sehr viel Gold. Und außerdem, historisch scheint es die erste Stadt gewesen zu sein, in der Münzen geprägt worden sind für den Handel. Und das führte auch zu einem großen Reichtum dieser Stadt. Und man war eben auch stolz auf diese Geschichte. Ja, das hat so ein bisschen die Bevölkerung der Stadt geprägt. Wie ich schon gesagt hatte, sie glaubten, die Stadt sei uneinnehmbar und doch wurde sie mehrmals erobert. In der Region eben eines der reichsten Städte und ein wichtiges Handelszentrum. Das war immer noch so zur Zeit, als die Offenbarung geschrieben wurde, aber nicht mehr so wie in der Vergangenheit. In der Vergangenheit war es eine weit reichere Stadt, aber zu diesem Zeitpunkt war es immer noch ein wichtiges Handelszentrum und sie hatten viele Ressourcen. Wenn man die Karte anschaut, dann sieht man, dass verschiedene Straßen sich eben in Sardes treffen. Von dem her war es auch eine strategisch wichtige Position. Sardes war auch bekannt für Ausschweifungen im Namen der Religion, also eine besonders dekadente Stadt, kann man sagen. Die Gemeindegründung selbst könnte auch wieder auf Paulus zurückgehen. Wir wissen es nicht genau, es wird uns in der Bibel nicht berichtet. Dann schauen wir Sardes in der prophetischen Sichtweise an. Wir hatten ja gesehen, dass wir diese Reihenfolge haben, genau wie sie in den Sendschreiben ist, haben wir die Reihenfolge in der kirchengeschichtlichen Entwicklung, wo man sagen kann, dass so wie die Gemeinde beschrieben ist, dass auch die dominierende Kirchen- oder Gemeindeform in einer bestimmten kirchengeschichtlichen Zeit ist. Und hier passt eben diese Beschreibung sehr gut auf die Zeit der Reformation. Das wollen wir betrachten anhand von verschiedenen Aussagen. Erstmal haben wir hier die Aussage, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. In der Reformation war es auch so, dass Martin Luther das Evangelium wieder entdeckt hat, obwohl es gewisse Vorläufer gab. Er hat das Evangelium wieder entdeckt, speziell die Wahrheit, Rechtfertigung aus Glauben. Das war ja etwas, was im Mittelalter, in Zeit der katholischen Kirche, immer mehr verloren gegangen ist und die Werksgerechtigkeit rückte immer mehr in den Mittelpunkt. Und nun war es so, dass man eben zurück zum Evangelium fand. Und die Kirchen der Reformation hatten teilweise sehr gute Glaubensbekenntnisse, wo man viele Aussagen, vor allem wenn es ums Evangelium geht, unterschreiben kann und sagen kann, das ist wirklich die biblische Wahrheit. Und viele bekannten sich zu diesen Glaubensbekenntnissen, hatten aber kein Leben von oben, kein Leben von Gott, waren geistlich gesehen tot. Mein weiterer Punkt, ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Ja, die Reformation hatte vielversprechende Anfänge, wurde aber zunehmend zu einer politischen Angelegenheit. Ja, nicht in allen Bereichen geschah wirklich eine Umkehr zu den biblischen Prinzipien. Dann die Aussage, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Ja, also da können wir sagen, eine Umkehr zu den Grundprinzipien der Reformation sollte erfolgen. Ja, wenn wir da schauen, sola scriptura, allein die Schrift, allein die Bibel ist die Wahrheit, ist die Grundlage für unser Glaubensleben. Dann sola fide, allein durch Glauben werden wir gerettet. Solus Christus, das Heil erfolgt allein durch Christus, es gibt keinen anderen Weg. Sola gratia, allein durch Gnade werden wir gerettet, wir können uns das nicht verdienen. Jeder, der gerettet ist, kann sagen und sollte sagen, ich habe das allein Gott zu verdanken. Und deswegen soli Deo Gloria, das ist allein zur Ehre Gottes. Ja, man kann sagen, das sind die Grundprinzipien der Reformation und zu diesen sollte man zurückkehren und nicht sich immer weiter davon wegbewegen. Dann eine weitere Aussage, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Da rettender Glaube eben größtenteils nicht vorhanden ist, wird auch der Herr nicht erwartet. Also tatsächlich in der evangelischen Kirche spielt heute, damals etwas mehr in den Anfängen, aber das ging immer mehr verloren. Die Erwartung des Herrn spielt eigentlich keine große Rolle. Und natürlich, wenn man kein Leben von Gott hat, erwartet man den Herrn Jesus auch nicht und wird nicht vorbereitet sein, kann man sagen, auf diesen Zeitpunkt. So viel diese kurze Gegenüberstellung. Wir wollen uns etwas mehr noch mit der Reformation beschäftigen. Erstmal, wie war die Situation vor der Reformation? Wir haben das schon betrachtet, als wir Thyatira betrachtet haben, welche Entwicklung wir eben dort hatten. Deswegen hier greife ich nur einige wenige Dinge auf. Die Bibel wurde theoretisch, und das ist ja auch heute noch in der katholischen Kirche so, als Wort Gottes angesehen. Allerdings steht meist die kirchliche Tradition und die Überlieferung im Vordergrund. Und bei der katholischen Kirche gibt es natürlich auch noch das Lehramt, das eben auch mit einer Autorität betrachtet wird, die dem Wort Gottes ebenbürtig ist. Das gemeine Volk wurde nicht im Wort Gottes unterwiesen, besaß normalerweise keine Bibel, also es war teilweise sogar verboten, die Bibel zu lesen. Das durfte dann nur der Priester, der natürlich die Autorität hatte, diese auch zu lehren. Der Klerus eben beanspruchte für sich die alleinige Autorität, die Bibel auszulegen. Und im Namen des Glaubens wurde sehr viel Macht ausgeübt und Geld eingetrieben, zum Beispiel mit Ablässen. Das war ein weiterer Punkt, einfach die praktischen Übertretungen, sagen wir mal, der Kirche, Ablasshandel. Und es gab viele andere Dinge, wo die Kirche praktisch verkommen war. Ja, also wo viele auch, ohne dass sie jetzt das Evangelium von der Bibel her erkannt hatten, gesehen haben, das entspricht nicht dem, was Gott möchte. Ja, diese praktischen Auswirkungen oder der praktische Wandel, zum Beispiel von Bischöfen, von Priestern und so weiter. Und natürlich, wie man den Menschen das Geld abgezogen hat und oft das dazu verwendet hat, unnütze Dinge zu treiben, das heißt jetzt große Gebäude zu erbauen oder auch für das persönliche Leben, ja, der Ordensträger, also der Bischöfe, Priester und so weiter. Und in dieser Zeit lebte eben Martin Luther, und wir gehen jetzt nicht auf sein Leben im Detail ein, außer auf eben das Allerwichtigste, nämlich, dass er die Rechtfertigung aus Glauben in der Bibel entdeckte. Er war zu diesem Zeitpunkt, wobei die Zeitpunkte gehen teilweise auseinander, je nachdem, welchen Biografen man liest, aber man kann davon ausgehen, dass er bereits Doktor der Theologie war. In dieser Zeit studierte er den Römerbrief, und ein Vers drang ihm besonders ins Herz, oder zwei Verse, Römer 1, Verse 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, und dieser Begriff, die Gerechtigkeit Gottes, das ist das, was er anfing zu verstehen, ja, worum es wirklich geht, nämlich dass die Gerechtigkeit Gottes nicht etwas ist, was wir uns erarbeiten können, ja, dass das Heil nicht etwas ist, was wir uns erarbeiten können, sondern dass uns durch Glauben allein die Gerechtigkeit Gottes geschenkt wird. Ja, und das führt auch zu einem Leben im Glauben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und als er das wirklich verstanden hat, die Rechtfertigung aus Glauben, schreibt Luther Folgendes, oder er beschreibt es folgendermaßen: Obschon ich ein frommer und tadelloser Mönch war, so war mein Gewissen dennoch bedrückt und beängstigt. Das Wort Gerechtigkeit Gottes war mir unerträglich. Ich hatte keine Liebe zu dem gerechten, heiligen Gott, der die Sünder straft. Ich war vielmehr insgeheim voll Zorn gegen ihn. Ich hasste ihn, weil er uns schon durch die Erbsünde verlorenen armen Sünder nicht nur durch das Gesetz und das Elend des Lebens erschrecke, sondern auch durch das Evangelium unsere Qualen noch vermehre. Aber als ich durch den Geist Gottes jene Worte verstand, als ich erkannte, dass die Rechtfertigung des Sünders vom barmherzigen Gott durch den Glauben geschieht, fühlte ich mich wie neugeboren und als ob ich in die offene Tür des Paradieses eingetreten wäre. Also bei ihm war es ja so, dass er versucht hatte, ja, nach den ganzen Vorgaben der Kirche selig zu werden. Das war auch ein Grund, warum er ins Kloster gegangen war, weil das tat man damals einfach so, wenn man keinen Seelenfrieden hatte, dann ging man ins Kloster, und er hoffte da seinen Seelenfrieden zu finden. Aber durch diese ganzen Werke wurde es immer nur noch schlimmer. Er hatte Hass auf diesen Gott, wenn er sicher zu dem Zeitpunkt vielleicht auch nicht so ausgedrückt hätte. Konnte er es nicht verstehen, wie das möglich ist, dass man Frieden mit Gott findet, dass man wirklich verändert wird. Er hat es versucht aus eigener Kraft und es nicht geschafft. Weder die Reise nach Rom noch sonst etwas hat geholfen, bis er eben wirklich durch die Bibel Frieden mit Gott gefunden hat. Und was natürlich bei dieser ganzen Entwicklung geholfen hat, war, dass durch diese Bemühungen, die er tat, durch diese gute Werke, desto mehr er sich darin befleißigte, desto mehr erkannte er, dass er ein Sünder ist. Ja, dass er es nicht kann aus eigener Kraft, dass er verloren ist, dass er Gericht verdient hat. Also das war ihm klar, das musste ihm niemand mehr erzählen. Das ist ja heutzutage anders. Ja. Wenn du heute jemandem erzählst, du bist ein Sünder und hast Gericht verdient, dann wirst du eher ausgelacht. Ja, aber hier hat Gott eben diesbezüglich durch diese Situation gewirkt, dass diese Sündenerkenntnis da war. Und deswegen sagt er dann auch weiterhin, es ist keiner für unsere Sünden gestorben als Jesus Christus, Gottes Sohn. Ich sage es noch einmal, und wenn alle Welt und Teufel sich zerreißen und vor Wut platzen, es ist doch wahr. Wenn er allein Sünde wegnimmt, so können wir sie nicht durch unsere Werke wegnehmen, aber unsere guten Werke folgen auf die Erlösung, wie die Früchte am Baum erscheinen. Das ist unsere Lehre, die der Heilige Geist mit der ganzen Christenheit lehrt. Wir halten an ihr im Namen Gottes. Also einfach dieses Wissen darum, Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Er hat es vollbracht, er hat es getan und darauf hat er sich gestützt und hat das eben auch als das Zentrale betrachtet. Es ist nicht durch Werke, nicht durch unsere Werke, sondern allein durch das Werk, durch das vollkommene Werk des Herrn Jesus. Und wer das erfahren hat und wer gerettet wird, der hat dann gute Werke, auf denen folgen gute Werke, die nämlich von Gott gewirkt werden. Und das ist eben die Beziehung, die uns die Bibel auch sagt, des Gläubigen zu guten Werken. Wir werden nicht durch sie gerettet, sondern der Gläubige wird von Gott gebraucht, um Werke zu tun, die in ihm getan sind, die ihm wohlgefällig sind. Passend dazu, um das nochmal von der Bibel zu betrachten, sagt uns Römer 3 Folgendes. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Also erstmal bis dahin, das war Luther schon klar und in dieser Zeit, muss man sagen, war das doch vielen klar. Also vielen, die im katholischen Sinne gläubig waren, wo Gott natürlich schon gewirkt hat, denen war klar, dass sie Sünder sind. Ja, dieser ganze Ablasshandel war ja auch unter anderem deswegen so erfolgreich, weil viele sich danach gesehnt haben, Vergebung zu bekommen, Frieden mit Gott zu bekommen. Natürlich wurde das durch die Ablasshändler dann noch befördert, dass speziell Angst geschürt wurde vor dem Fegefeuer. Aber es war eine Zeit, in der durchaus das Gericht, die Hölle und so weiter etwas war, wo die Menschen sich vorfürchteten. In dem Sinne unterschied sich auch diese damalige Zeit von der heutigen Zeit. Die Bibel sagt uns ganz klar diese Wahrheit, alle sind Sünder. Es gibt keinen Unterschied mit deinem Leben. Ja, hast du Gott beleidigt? Hast du ohne Gott gelebt? Ich meine jetzt den Zeitpunkt, wo du noch nicht gläubig warst oder wenn du jetzt nicht gläubig bist, dann ist es auch jetzt noch so, dass du unter Gottes Zorn bist und wenn du so weiterlebst, wird Gottes Zorn über dich kommen, wirst du gerichtet werden und das wird ein unbarmherziges Gericht sein. Das ist diese Grundwahrheit, die uns die Bibel lehrt, die für alle Zeit gilt, die galt damals und die gilt auch heute. Alle haben gesündigt und verfehlen das Ziel, kann man sagen, verfehlen die Herrlichkeit bei Gott, verfehlen sowohl im praktischen Wandel das Ziel. Kein Mensch kann von sich aus gut sein, kann von sich aus Gutes tun, kann der Herrlichkeit Gottes entsprechen. Und die Folge ist natürlich dann die ewige Verdammnis, das ewige Gericht. Und nun ist natürlich die Frage, gibt es dann überhaupt eine Möglichkeit, gerettet zu werden? Sind darin sich nicht alle Menschen gleich und ist das nicht eine ungerechte Angelegenheit? Wir können ja in dem Sinne gar nichts dafür, weil wir als Sünder sind und weil wir als Sünder geboren werden. Und tatsächlich ist es so, dass die Menschheit eben seit dem Sündenfall in diesem erbärmlichen Zustand sich befindet. Seit dem Sündenfall sind die Menschen Sünder, sind alle Nachkommen Adams und Evas Sünder. und sind auf dem Weg ins Verderben. Und ihr Leben zeichnet sich dadurch aus, dass es gegen Gott gerichtet ist, dass es ein Leben ist, das eigentlich im Hass gegenüber Gott geführt wird, auch wenn man es sicher selbst nicht so ausdrücken würde, aber wenn man doch konfrontiert wird mit gewissen Wahrheiten von der Bibel, dann zeigt sich dieser Hass. Und er kann sich manchmal wirklich sehr emotional zeigen. In vielen Ländern zeigt er sich darin, dass die Christen getötet werden. In Deutschland kann es mal so sein, dass jemand anfängt zu schreien. Ja, das habe ich schon erlebt, wo ich das Evangelium verkündigt habe, dass die Person angefangen hat zu schreien. Ja. In anderen Situationen kann es einfach durch inneren Spott sich ausdrücken. Aber es ist so, dass man diese Wahrheiten des Evangeliums, diese Grundwahrheit, dass wir Sünder sind, dass wir die von Natur aus nicht wahrhaben wollen. Die Bibel sagt aber, es ist kein Unterschied und beschreibt somit die Menschheit realistisch. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und deswegen ist es nur folgerichtig, was jetzt gesagt wird, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Ja, wenn wir keine Werke tun können, keine Werke der Welt, wenn wir nichts tun können, um unsere Erlösung zu verdienen, dann ist die einzige Möglichkeit, gerettet zu werden, dass es ein Geschenk Gottes ist, dass Gott uns dieses Heil, diese Errettung schenkt. Wenn Gott uns diese Errettung nicht geschenkt hätte, wenn er seinen Sohn nicht gesandt hätte in diese Welt, dann wäre die Folge, dass alle Menschen gerechterweise verloren gehen würden, ohne Ausnahmen. Alle würden verloren gehen, wenn Christus nicht gekommen wäre. Nun aber ist Christus gekommen, und das lesen wir hier, ich lese nochmal, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Und hier sehen wir zwei wichtige Punkte. Es sind natürlich noch mehr, aber zwei, die ich jetzt hervorheben möchte. Erstens, Gott hat ein Sühnopfer bestimmt, nämlich hat Jesus Christus als Sühnopfer bestimmt, um für unsere Sünden zu sterben, um all das zu tun, was nötig ist, um uns zu erretten. Also er hat ihn geschickt, aber dadurch wird nicht automatisch die ganze Welt gerettet, sondern hier sehen wir auch ganz klar die Rolle des Glaubens. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, wörtlich durch den Glauben an sein Blut. Also durch den Glauben ist er das Sühnopfer. Und somit sind wir aufgefordert zu glauben, zu vertrauen auf dieses Werk, was für uns geschehen ist. Und genau das war bei Martin Luther der Fall. Und er hat sich hier ganz klar ausgedrückt, er hat das natürlich Gott zugeschrieben. Er hat gesagt, dass als er das erfassen durfte, erfahren durfte, glauben durfte, da war es so, als ob er in die Pforte des Paradieses eingetreten wäre. Also wir sehen auch hier natürlich das Wirken Gottes in der ganzen Sache, dass er überführt von Sünde, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind und dass er uns aufzeigt, was der Ausweg ist, nämlich das Evangelium, die Erlösung in Christus Jesus. Und das wurde lehrmäßig zur Grundlage der Reformation. Ja, dass Gott es ist, der das Heil schenkt, der die Errettung schenkt, dass er den Retter, den Heiland geschenkt hat, dass er den Heiligen Geist geschickt hat, der wirkt an den Herzen der Menschen, sodass sie aufmerksam werden, zum einen auf ihre eigene Schuld und zum anderen auf das, was der Herr für sie getan hat, auf den Ausweg, auf dieses vollkommene Erlösungswerk. Und so ist es ohne Verdienst, ist etwas, das uns nur geschenkt werden kann. Und Luther fing an, das zu verkündigen, das zu lehren. Und es gibt wirklich viele Berichte von Menschen, die durch die Verkündigung von Martin Luther erweckt worden sind. Also wo wirklich Buße geschehen ist, wo die Menschen zu Tränen gerührt waren, wo sie wirklich umgekehrt sind, sich bekehrt haben und den Herrn Jesus als ihren Erlöser angenommen haben, auf ihn vertraut haben. Nicht nur, dass er das verkündigt hat, sondern er hat das auch gelehrt. Dann in Wittenberg kamen ja viele, viele Studenten auch von weit her, um dort zu lernen. Sie haben dort das Evangelium gehört, vielleicht hatten sie schon vorher gehört, durch Schriften, die er geschrieben hat. Und so wurde das Evangelium nach ganz Europa getragen. Und das muss man wirklich sehen, dass hier an vielen Orten eine wirkliche Erweckung geschah, wirklich Heil geschah, wirklich Menschen zum rettenden Glauben an den Herrn kamen. Und auch viele, sagen wir mal, durch die Schriften von Luther und durch diese Grundlagen, die er gelegt hat, anfingen, die Bibel zu lesen und zu studieren. Er hatte dann auch die Bibel übersetzt mit Hilfe von anderen. Und das wurde auch die Grundlage, kann man sagen, auch für die Reformation, dass diese Schrift in einer Sprache verfügbar war, die die Menschen auch lesen und verstehen konnten. Und das müssen wir einfach hervorheben, dass Gott hier wirklich durch Martin Luther und durch andere Licht geschenkt hat. Es gab auch welche vor Martin Luther, zum Beispiel Wycliffe und Huss, die auch schon das Evangelium verstanden hatten und das auch verkündigt haben und auch Prediger teilweise ausgebildet haben und in die Welt geschickt haben sozusagen. Aber das, was davor war, auch wenn es viele Menschen erreicht hat, hat es nicht diese Ausmaße gehabt, die eben, kann man sagen, ab 1517, was als Beginn der Reformation genannt wird, als Datum, nämlich wo die Thesen veröffentlicht worden sind oder angeschlagen worden sind in die Stadtkirche in Wittenberg, dass das als Beginn der Reformation gesehen wird. Und ich denke, auch wenn es diese Vorläufer gab und wenn es zuvor auch schon Erweckungen gab, kann man das durchaus so sagen vom Datum her. Gut, was bedeutet das jetzt erstmal für uns, bevor ich auf die Probleme mit der Reformation eingehe? Heißt es natürlich für uns, die wir gläubig sind, dass wir diese Wahrheiten schätzen. Ja? Nicht, weil Martin Luther das gesagt hat, sondern weil wir wissen, das ist die Bibel. Ja? Die Rechtfertigung aus Glauben ist das, was uns die Bibel lehrt. Und es bezieht sich ja letztendlich, wenn wir das betrachten im Römerbrief, nicht nur auf unser Heil, sondern auch auf unser Wandel. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja? Wir leben aus dem Evangelium. Das Evangelium ist das, was uns immer wieder ermutigt, dem Herrn treu nachzufolgen, was uns erfreut, was uns Kraft gibt und so weiter. Ja. Es ist die Kraft Gottes, die wird wirksam sowohl in unserer Errettung als auch in unserem praktischen täglichen Wandel ist die Kraft wirksam, ist die Kraft der Auferstehung wirksam in uns. Und da erinnere ich auch an Römer 6, wo ich etwas mehr darauf eingegangen bin am Ostersonntag. Wenn du noch nicht gläubig bist und diese Rechtfertigung aus Glauben noch nicht erfahren hast, dann heißt das für dich, dass du Christus suchst, dass du das Wort studierst, dass du ihn bittest, dir diese Dinge aufzuzeigen. Denn wir wissen nicht, wie viel Zeit noch bleibt. Du weißt nicht, wie viel Zeit dir persönlich bleibt, um Christus zu erfassen, um Christus zu finden. Und wir wissen nicht, wie viel Zeit insgesamt bleibt. Die Entrückung kann jederzeit sein. Und die Endzeitgeschehnisse, die beschleunigen sich ja, das ist nicht zu übersehen. Und deswegen ist es Zeit einfach auch für dich, ja, sei es, dass du jetzt einfach mal reinschaust in den Gottesdienst, sei es online oder auch vor Ort, oder sei es, dass du regelmäßig schon, ja, weil du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist, die Gottesdienste besuchst. Man kann das nicht immer weiter hinausschieben. Ja, sondern es gilt für dich, einfach jetzt Christus zu suchen und diese Rettung, dieses Heil zu finden. Nun schauen wir die Probleme mit der Reformation an. Das erste Problem ist das landesherrliche Kirchenregiment. Ja, ihr habt vielleicht schon mal den Spruch gehört, cuius regio, eius religio, also die Religion des Einwohners eines Landes richtet sich nach dem Regent des Landes, nach dem Fürsten in dem Fall. Und wenn ein Fürst sich der Reformation angeschlossen hat, hatte das zur Folge, dass alle Untertanen jetzt auch evangelisch waren. Die Fürsten selbst waren so eine Art Ersatzbischöfe. Für Luther war das durchaus etwas, was er als etwas Vorübergehendes erstmal sehen wollte. Das wurde aber zu etwas Dauerhaftem und erst 1918 abgeschafft. Und die hatten somit Einfluss, wer eingesetzt wurde, ja, ordiniert wurde als Pfarrer, als Lehrer, als Bischof und so weiter. Die Folgen waren viele tote Kirchen. Wir hatten gesehen, es gab Erweckung an vielen Orten, aber es gab auch viele Orte, wo einfach die Kirchen auf dem Papier jetzt von katholisch auf evangelisch wechselten und kein persönlicher Glaube vorhanden war. Es wurde einfach die Form etwas geändert, ja, in manchen Kirchen gar nicht so viel, weil Luther teilweise auch an der Liturgie der katholischen Kirche festhielt. Die Folge waren viele tote Kirchen und die Reformation wurde auch zunehmend politisch. Ja, viele Fürsten erhofften sich einfach gewisse Vorteile, wenn sie nicht mehr so von Rom abhängig waren. Und deswegen passt natürlich hier auch sehr gut dazu, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Weiterer Punkt, die Aufforderung zurück zur Schrift wurde nicht auf die Kirchenhierarchie angewandt. Ja, die Bibel lehrt uns ganz klar die Unabhängigkeit der örtlichen Gemeinde. Ja, die Bibel lehrt uns nicht, dass wir Denominationen gründen sollen, wie eben die katholische Kirche, die evangelische Kirche, die lutherische Kirche, die kalvinistische oder presbyterianische Kirche, sondern die Bibel lehrt, dass jede Gemeinde vor Ort unabhängig und selbstverwaltend ist. Und das hat natürlich auch ganz praktische Vorteile. Wenn eine Gemeinde, ja, angenommen wir haben 1000 Gemeinden in einem Land oder Bundesland oder wie auch immer in einer Region, die ja, gegründet worden sind wirklich von Evangelisten, die wirklich die biblische Wahrheit verkündigt haben und die gelehrt bekommen und sich daran halten, dass die Bibel der Maßstab und Gottes Wort ist. Und wenn man jetzt diese 1000 Gemeinden, also der Widersacher, verführen möchte, dann muss er seine Diener, ja, nämlich die Diener Satans, in 1000 Gemeinden schicken. Wenn man jetzt aber eine Denomination hat, die zentral gesteuert wird sozusagen, ja, die vielleicht auch eine zentrale Ausbildungsstätte hat, dann muss man einfach nur die Ausbildungsstätte verführen und die Prediger werden dann in diese Gemeinden der Denomination geschickt. Und in der Praxis ist es tatsächlich auch so geschehen, ja, dass die Ausbildungsstätten genau die waren, die angegriffen worden sind und die dann eben die falschen Lehrer in die einzelnen Gemeinden oder Kirchen geschickt haben. Natürlich gibt es noch andere Gründe von der Bibel her. Ein wichtiger Grund ist natürlich eine Gemeinde, die vor Ort selbstverwaltend ist, die kennt die Begebenheiten vor Ort, die kann sich da anpassen, die kann schauen, wie kann man dort vor Ort einfach die Menschen auch erreichen, wie kann man Gott am besten dienen und so weiter. Und diese Lehre, dass die Gemeinde selbstverwaltend autonom ist, die wurde einfach nicht entdeckt oder man wollte sie nicht entdecken, weil es gab ja durchaus solche, die das gesagt haben, auf die aber nicht gehört worden ist. Und somit wurde aus der evangelischen Kirche auch wieder eine hierarchische Kirche mit Bischöfen und so weiter. Dann ein weiterer Punkt ist, dass manche Traditionen, ja, und manche Praktiken der katholischen Kirche beibehalten worden sind, ja, wie zum Beispiel Kindertaufe, Verfolgung der Heretiker, sakramentales Denken. Obwohl Luther viele Sakramente abgeschafft hat, blieb doch dieses sakramentale Denken in bestimmten Bereichen. Auch hat Luther mal geschrieben, ziemlich am Anfang, man soll die Heretiker nicht verfolgen, aber letztendlich dadurch, dass er dann ja, die Fortführung der Reformation in die Hände der Fürsten gelegt hat, hat er auch mit zur Verfolgung beigetragen. Ja, zum Beispiel Verfolgung der Täufer und andere. Die Rückkehr zur Schrift war also unvollständig, sie war nicht vollendet. Aber auch hier gab es natürlich innerhalb und auch außerhalb der Kirchen einen treuen Überrest. Also es gab, wie gesagt, sowohl diese örtlichen Kirchengemeinden, die wirklich erweckt waren, wo wirklich Leben von Gott da war. Und auch wie Luther seine Umkehr beschreibt, sieht man auch, er hat wirklich das Evangelium erfasst, ist gerettet. Ja, es gibt ja, das muss man an der Stelle auch sagen, es gibt manche, die sagen, die ganze Reformation war vom Teufel, wegen diesen Mängeln eben. Und da geht man viel zu weit, da verkennt man einfach, was Luther wirklich erkannt hat in dieser Zeit, in dieser dunklen Zeit, in der er gelebt hat und wie er letztendlich auch die Grundlage geschaffen hat für das, was nachher eben passiert ist, die weitere Entwicklung, die positive Entwicklung, die wir nachher in Philadelphia betrachten werden. Viele haben nämlich diese Grundprinzipien, die Luther und andere ausgearbeitet haben, wirklich konsequenter umgesetzt und haben deswegen Luther als Werkzeug doch viel zu verdanken. Luther hat gesagt, zurück zur Schrift. In der evangelischen Kirche wurde das eben in vielen Bereichen nicht konsequent umgesetzt. Andere haben es aber konsequenter dann umgesetzt. Und deswegen können wir dankbar sein, dass es einen Luther gab, dass Gott Luther erweckt hat in dieser Zeit und andere. Und erstmal das zentrale Element der Verkündigung einfach das Evangelium war. Mit der Zeit wurde es zunehmend politischer, aber erstmal war diese Grundlage wirklich das Evangelium. Den treuen Überrest haben wir, wie gesagt, innerhalb der Kirchen, auch außerhalb. Ja, zum Beispiel bei den Täufern gab es ja zwei Richtungen. Es gab eine radikale Richtung, wo das Wort Gottes gar nicht so die wichtige Rolle gespielt hat, sondern eher außerbiblische Offenbarungen, was dann teilweise so weit ging, dass ein Vater seinen Sohn getötet hat, weil er der Meinung war, er ist jetzt wie Abraham von Gott berufen, eben dieses Opfer zu bringen. Und diese Richtung, diese radikale Richtung hat auch mit dazu geführt, dass Luther zunehmend einen größeren Hass auf die Täufer bekommen hat, ohne zu sehen, dass es eine andere Richtung gibt, ja, die wirklich biblisch sind, die Gewalt ablehnen, die sich nach der Bibel orientieren, wie zum Beispiel Menno Simons und andere, hat Luther zunehmend diese Bewegung über einen Kamm geschert. Und so haben wir in dieser Zeit einen treuen Überrest. Und was ich gesagt hatte, diese Prinzipien waren auch die Grundlage für eine weitere, sehr positive und später auch sehr missionarische Entwicklung, eben in dieser Philadelphia-Zeit, die wir dann noch betrachten werden, wo dann wirklich die Weltmission im großen Stil begann. Das war in dieser Zeit noch nicht wirklich so, auch wenn es Einzelne gab, war es doch so, dass die Reformation sich beschränkte auf Europa. Und es nicht vielen auf dem Herzen lag, zum Beispiel auf andere Kontinente, gut, die teilweise erst entdeckt wurden, aber dort dann das Evangelium zum Beispiel nach Afrika hinzutragen. Was können wir also lernen, zumindest aus dem, was wir bis jetzt betrachtet haben, aus dem Sendschreiben? Erstmal die Bibelkritik, das ist ja eine Entwicklung, die noch aktueller ist. Die hat von der Schrift weggeführt, statt ein Zurück zur Schrift. Für die heutige Zeit, für die relevant, die da offen sind für die Bibelkritik. Ich hoffe, dass es jetzt hier auf niemanden zutrifft. Viele Kirchen und Gemeinden haben sich weit von der Bibel entfernt. Besonders heute gibt es viele falsche Propheten, die durch ihre Prophetien das Wort Gottes untergraben. Und die Gefahr, in der wir uns befinden, und das meine ich jetzt die Menschheit als Ganzes, die Gefahr nämlich, dass es ein Gericht gibt, dass es eine Hölle gibt, wird ja heutzutage verschwiegen. Und so suchen die Menschen auch nach keinem Ausweg. Und Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Die Bibel ist heute genauso das Wort Gottes wie damals und zeigt uns heute genauso den Heilsweg auf. Das ist als einige allgemeine Aussagen. Und ich möchte schließen mit einigen Aussagen aus dem Epheserbrief. Einfach nochmal mit einem Appell an dich persönlich. Erstmal die Frage, bist du tot? Gehörst du zu denen, die leben? Bist du von Neuem geboren oder bist du tot? Und der Epheserbrief spricht genau davon, nämlich dass Menschen, die den rettenden, den lebendigen Glauben nicht haben, tot sind. Epheser 2, Verse 1 bis 3. Auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Also wenn du der Meinung bist, dass du tot bist, dann ist es umso wichtiger, dass du anfängst, Gott zu suchen, den Herrn zu suchen, ihn bittest, dass er dich lebendig macht, dass sein Evangelium dir aufgehen darf, dass der Herr Jesus dir lieb werden darf. Diese Wahrheit, dass Gott lebendig machen kann, finden wir in den folgenden Versen, nämlich Verse 4 bis 7. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Gott ist es, der lebendig machen kann, der die neue Geburt schenken kann. Und jeder, der den rettenden Glauben hat, darf ihm dafür auf ewig dankbar sein und darf ihm dienen, wie wir lesen in Versen 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also wenn du errettet worden bist, dann hast du es Gott zu verdanken. Es ist Gottes Gabe, es geschieht nicht aus Werken. Und deswegen hast du keinen Grund, dich zu rühmen. Du hast keinen Grund, dir auf die Schultern zu klopfen und zu sagen, ich habe Gott gesucht, ich habe sozusagen meinen Beitrag dazu geleistet. Nein, Gott hast du es zu verdanken und deswegen darfst du ihn immer und ewig preisen, weil du seine Schöpfung bist, wie es hier heißt. Wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Und das ist die Folge, wie wir auch bei Luther gehört haben, die guten Werke folgen auf den rettenden Glauben. Es sind Werke, die Gott vorbereitet hat. Du solltest auch nicht denken, du kannst selber aus eigener Kraft jetzt Gott dienen. Nein, es geht darum, dass wir in seiner Kraft ihm dienen, dass wir uns dessen bewusst sind, dass die Kraft der Auferstehung des Herrn wirksam ist in uns und dass wir durch diese Kraft in den Werken wandeln dürfen, die Gott vorbereitet hat. Es sind letztendlich seine Werke und wir dürfen in diesen Werken wandeln. Und das soll auch als Ermutigung dienen für jeden von uns, wirklich danach zu streben, in diesen Werken zu wandeln. Ja, vielleicht sagst du von dir, ich bin gerade arbeitslos. Ja, also arbeitslos für den Herrn, weil es gibt kaum Werke, in denen ich wandle. So kannst du den Herrn bitten, ja, dich zu gebrauchen und einfach das Wort auch nehmen und schauen, was sagt uns denn das Wort, was wir tun sollen, wie wir wandeln sollen, was wichtig ist, und dann im Vertrauen auf den Herrn einfach vorangehen. Nicht etwa, dass du den Fehler machst und meinst, Gott müsste dir erst ein Zeichen vom Himmel geben, ja, damit du weißt, welche Werke du tun kannst. Nein, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, so schau im Wort nach und strebe danach, diese Dinge zu tun und umzusetzen, aber eben nicht aus eigener Kraft, sondern im Vertrauen darauf, dass er dich gebrauchen möchte. Wir sind noch nicht entrückt, wir sind noch nicht bei ihm, ja, das wird bald geschehen, aber solange das nicht der Fall ist, dürfen wir wissen, dass der Herr Werke für uns vorbereitet hat, dass er uns gebrauchen möchte. Und darauf dürfen wir vertrauen, dass wir in diesem neuen Leben wandeln dürfen. Vielen Dank.